Nora positioniert. Der Business-Podcast, in dem du Aha-Momente live miterlebst. Hier hörst du, wie kreative DienstleisterInnen und Selbstständige ihre echten Positionierungsherausforderungen direkt mit mir, Nora, angehen. Hallo, hallo, willkommen zu einer neuen Positionierungssession. Heute geht es um eine Frage, die viele beschäftigt. Was tun, wenn die eigene Arbeit gebraucht wird, aber nicht bezahlt werden kann? Meine Gästin Annika Maßmann unterstützt KünstlerInnen dabei, ihre kreativen Projekte mit öffentlichen Fördermitteln zu finanzieren. Die Herausforderung, ihre Zielgruppe hat oft wenig Geld. Und obwohl sie gerne mit diesen Menschen arbeitet, merkt sie, dass die individuelle Beratung auf Dauer nicht tragfähig ist. Also fragt sie sich, wie kann ich mein Angebot so verändern, dass ich mich nicht mehr ständig rechtfertigen muss? In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Zielgruppen lukrativ werden. Noch wichtig zu wissen, ich kannte Annika vor dieser Folge nicht. Wir sprechen hier zum allerersten Mal miteinander. Die Session ist komplett ungeskriptet, sie bringt ihr Thema live mit und wir lösen es gemeinsam. Ich arbeite laut und du bekommst einen direkten Blick hinter die Kulissen und in meinen Kopf. Das hier ist True Business, Selbstständigkeit, wie sie wirklich im Hintergrund abläuft, wenn es darum geht, Positionierung zu klären und die nächsten wichtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn dir dieser Podcast hier gefällt, bewerte ihn doch bitte auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit sehr. Ich danke dir. Viel Spaß also mit dieser Folge. Hallo Annika.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du hast ganz viel mitgebracht. Bei dir liegt gerade ganz viel auf dem Tisch. Emotionales, praktisches, theoretisches, ganz viele Fragen. Magst du uns mal kurz abholen? Wo stehst du gerade?
Also es ist sehr viel, wie es, glaube ich, ganz oft auch so gerade am Anfang von so einer Selbstständigkeit ist. Man irgendwie noch versucht, sich zu finden. Ich erkläre vielleicht auch noch mal kurz so, wie mein aktuelles Geschäftsmodell aussieht.
Sehr gerne.
Und zwar berate ich Künstlerinnen und Künstler, hauptsächlich in den darstellenden Künsten, dabei, wie sie Förderung für ihre Projekte bekommen. Und wickel in dem Fall auch diese Förderungen für die ab. Das ist ein Angebot, was an sich sehr gut angenommen wird von vor allem Einzelpersonen, die halt nicht so die, ja, ich sag mal, nicht so die Motivation dafür haben oder auch einfach überfordert damit sind. Da habe ich ja auf jeden Fall auch ausreichend Anfragen, die das immer gerne in Anspruch nehmen wollen. Es ist jetzt nur eben einfach so, dass ich es gerade so mache, dass ich eben nur ein Honorar nehme, wenn eben so eine Förderung auch bewilligt wird, beziehungsweise nur eine ganz kleine Aufwandsentschädigung, falls so ein Antrag abgelehnt wird. Der deckt aber in dem Fall, also diese Aufwandsentschädigung deckt meine Arbeit in dem Fall einfach nicht ab. Genau, da kann ich halt auch nicht so viel verlangen, weil das eben alles so Einzelpersonen sind, die eben von Projektförderung zu Projektförderung selber gucken müssen, wie sie klarkommen. Und genau, also es ist vielleicht auch so ein bisschen die Angst von mir, wenn ich da die Preise erhöhe, dass da keine Anfragen mehr kommen, weil so.
Magst du vielleicht kurz mal sagen, rechnest du in Stundensätzen ab und oder wie rechnest du Projekt auf Projektbasis ab oder wie rechnest du ab?
Das rechne ich auf so einer Art Kommissionsbasis ab, also entsprechend der Förderung, die bewilligt wird, ist das dann so ein fixer Prozentsatz, der an mich geht.
Das heißt, du bekommst das Geld auch erst, wenn die Förderung bewilligt wird?
Genau, also ich gehe mit meiner Arbeit eigentlich immer in Vorleistung.
Und all in, weil die, wenn die nicht bewilligt wird, du gar nichts bekommst?
Genau.
Okay, wow, verstehe. Du wolltest noch was sagen.
Ja, genau, und das ist jetzt so ein bisschen mein Dilemma. Also genau, es ist halt finanziell natürlich erstmal schwierig, weil ich immer in Vorleistung gehen muss. Gerade aber auch nicht weiß, wie es mit dieser konkreten Zielgruppe einfach anders machen soll. Ich mag die Arbeit mit den EinzelkünstlerInnen total gerne, weil die alle so leidenschaftlich bei ihrer Arbeit dabei sind. Würde das Ganze aber gerne auch ja nochmal ausweiten auf einen Kundenkreis, der festere Strukturen hat, der auch mal einfach regelmäßig so ein Projektmanagement oder sowas zahlen kann, wo man einfach ja mehr so strukturelle Arbeit auch leisten kann in dem Bereich.
Was meinst du damit, mit struktureller Arbeit?
Ja, so langfristige Strategien entwickeln, wie ich zum Beispiel so eine Organisation mit öffentlicher Förderung weiterbringen kann, wie man anstatt immer nur so diese, das ist ja das Problem, was ganz viel eben in dieser Branche ist, in dieser freien Kulturszene, dass alle hangeln sich so von einem Projekt zum nächsten. Und genau das wäre mir so ein Anliegen, dass es so ein paar Organisationen gibt, wo ich einfach sagen kann, okay, hier, das und das wäre die Strategie für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, dass ihr langfristiger planen könnt über Förderungen zum Beispiel.
Jetzt höre ich aus deiner Stimme heraus, deine Pläne sind ja großartig, ne? Also ich habe auch in deinem Fragebogen habe ich auch rausgelesen, okay, du hast da für dich schon eine ganz gute Klarheit, aber ich höre aus deiner Stimme heraus, dass du verunsichert bist. Was verunsichert dich?
Vieles. also erstmal so die Frage, will das überhaupt jemand? Und wenn ja, wollen sie das dann von mir? Und ich glaube, was einfach so über allem schwebt, worauf jetzt aber auch einfach niemand von uns Einfluss hat und womit ich leben muss, ist so diese allgemeine Unsicherheit, gerade in der Kultur, in öffentlicher Förderung. Das ist ja immer politikabhängig und da sind wir, glaube ich, alle gerade sehr verunsichert in der Branche.
Ja, total. Wenn du jetzt davon sprichst, dass du mit KünstlerInnen arbeitest, wie viel macht das aus so im Monat? Also wie viele KünstlerInnen kannst du da, also begleitest du da derzeit?
Im Moment sind das 2, 3 EinzelkünstlerInnen und 2 Vereine.
Und wie sind die auf dich zugekommen?
Bei den Vereinen kam es tatsächlich über, ja, dass wir uns einfach schon persönlich kannten vorher. Und bei den EinzelkünstlerInnen kam es über Netzwerke, genau, beziehungsweise über frühere Kontakte auch von meinem alten Arbeitgeber. Einer ist tatsächlich auf eine Akquise-Mail angesprungen.
Okay, da sind wir gleich beim Thema. Wie machst du Akquise?
Ungern. am Anfang habe ich so versucht, erstmal eben über die bestehenden Netzwerke zu gehen, die ich habe. Also gezielt Menschen angesprochen, von denen ich dachte, dass das Angebot was für die wäre. Dann war ich auch ein paar Mal wirklich auf so Branchenveranstaltungen, wo man dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen ist. Und dann habe ich bisher erst einmal auch wirklich so ein Akquise-Mailing rausgeschickt an potenzielle KundInnen. Und ja, das ist auch was, wo ich wirklich nicht weiß, ob ich das wieder machen will, weil ich finde das so unangenehm. Genau, würde das irgendwie lieber über andere Wege möglich machen.
Ich habe in deiner Branche ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass diese Fördermittelberatung und so alles sehr häufig kostenlos ist und die damit auch beworben wird. Das heißt, EinzelkünstlerInnen werden, wenn sie auch in einem Netzwerk sind oder recherchieren, wahrscheinlich relativ schnell an irgendwelche Informationen gelangen, wo dann steht, ja, melde dich bei, was hatte ich da zum Beispiel gefunden, oder so, was hießen die, glaube ich. Die sind Kulturförderberatung, Beratungszentrum für Kreativschaffende und die werben direkt mit kostenfrei und kostenlos. Wie handelst du das? Weil du hast in dem Fragebogen geschrieben, dass, warte, ich muss das mal wiederholen, bei dir kommt es oft zu Verwirrung. Du hast geschrieben, dass potenzielle Kundschaft teilweise verwirrt ist von deinem Angebot. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil wenn ich auf deiner Webseite bin, finde ich das sehr, sehr klar, was du anbietest.
Also das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass viele, also wenn ich jetzt so im direkten Gespräch mit Leuten eben auf mein Angebot komme, dann sind die immer direkt so, ah ja, cool, ich bin eh auf der Suche nach einer Produktionsleitung, weil das so die gängige Praxis ist, gerade bei EinzelkünstlerInnen, die sagen, sie nehmen sich eine Produktionsleitung dazu, die kümmert sich um die Finanzen, die kümmert sich um die Probenorganisation und Reisen und was weiß ich. Und dann muss ich eben immer erstmal erklären, nee, ich mache keine Produktionsleitung, ich kümmere mich nur um die Fördermittel. Und das habe ich mir auch ganz bewusst so ausgesucht, weil ich eben keine Lust auf den anderen Kram habe, ganz ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube, das ist ganz oft, ich weiß dann bei vielen auch nicht, ob die meine Internetseite besucht haben oder so. Aber das ist mir jetzt eben schon ein paar Mal passiert, dass Leute das dann eben nicht so sehen. Deswegen bin ich auch dazu übergegangen, Verträge zu machen, in denen ganz klar die Leistungen nochmal aufgelistet sind und auch drin steht, was eben nicht die Leistungen sind. Und genau, und dann finden eben manchmal Leute, dass es einfach, ja, dass es zu teuer wäre, so von der Abwicklung. Was halt eben auch dazu kommt, ist, dass ich umsatzsteuerpflichtig bin, während viele freie ProduktionsleiterInnen irgendwie über Kleingewerbe oder so keine Umsatzsteuer zahlen müssen. Und allein dadurch ist ja mein Honorar immer schon höher, weil meine Kunden eben die Vorsteuer nicht abziehen können. Genau, das ist das eine. Das andere, zu dem, was du jetzt eben noch gesagt hast, mit den kostenlosen Angeboten, die es so gibt, das ist eben so ein Ding, was es eben in den Städten viel gibt, dass du diese Büros hast, die ja auch irgendwie von den Städten oder von den Bundesländern oder so finanziert sind. Und dadurch können die eben solche Angebote kostenlos machen. Was total gut und wichtig ist, aber in der Regel beraten die ja auch nur. Also die nehmen dir ja nicht das ganze Controlling und die Buchhaltung ab, was ich ja machen würde. Und außerdem, wie gesagt, die gibt es eben fast nur in den Städten. Und ich sitze jetzt hier auf dem Land, was auch so ein, ja, eigentlich ein sehr wichtiger Punkt auch für mich ist, dass ich gerne mehr Kultur auf dem Land haben würde. Und das macht die Sache noch ein bisschen schwieriger, weil es hier weniger Geld gibt. Aber es gibt eben auch viele engagierte Personen, die das hier irgendwie machen wollen und gerade ganz viel unbezahlte Arbeit leisten. Und das ist eigentlich so ein Thema, wo ich gerne rein möchte.
Ein schöner Satz, den du gerade gesagt hast, also ich möchte, dass mehr Kultur aufs Land kommt, finde ich auch toll für deine Über-mich-Seite, einfach, dass man versteht, warum du das Ganze tust. Das kannst du einfach mal so mitnehmen. Das ist nicht unser Hauptthema heute, aber ich finde es sehr wichtig, dass da eine Nahbarkeit reinkommt auch. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass du nicht nahbar bist, ganz im Gegenteil. Ich habe mir deine Webseite gut angeschaut und habe festgestellt, interessant, das ist eigentlich schon ziemlich auf den Punkt. Ne? Also so dieses Förderberatung für Kunst und Kultur, weil Kunst Geld braucht. So, das ist so dein Titel. Dann bin ich so deine Angebotsbereiche durchgegangen und habe gedacht, ja, ist für mich alles eigentlich recht schlüssig, wenn ich jetzt auch mit einem relativ rausgezoomten Blick drauf schaue. Dann habe ich gedacht, okay, wir nennen das jetzt mal Wunsch, Lieblingskunden, was auch immer, mit denen du gerade arbeitest, könnte man viel direkter ansprechen und sagen, weil dein Projekt Geld braucht. Da würde ich viel, viel direkter werden. Das ist, glaube ich, was generell am Anfang immer so ein bisschen mit drin ist, dieses Zögerliche oder Distanzierte, ne? Wenn wir noch nicht ganz sicher sind, okay, was wollen wir jetzt eigentlich gerade? Jetzt haben wir das Problem, dass du eine Zielgruppe ansprichst, die an sich gerade dir nicht viel Geld bringt und die dich auch in den nächsten 3 Jahren nicht in eine andere Situation manövrieren wird mit dem Angebot, was du gerade hast, also mit dieser Einzelberatung. Ich würde gerne mal mit dir reingehen und wo fangen wir denn am besten an? Wir gucken uns einfach mal ein paar Schwierigkeiten an, die diese Zielgruppe hat. Also wir sprechen jetzt gerade von EinzelkünstlerInnen, in deinem Bereich meintest du jetzt darstellende Kunst. Willst du dich nur auf darstellende Künste konzentrieren? Oder, weil ich habe noch mal ein bisschen mehr recherchiert, es gibt so, ich würde sagen, zwischen 11 und 14 Märkte in deinem Bereich, also Film, Rundfunk, Buch, Musik, Design, Architektur, Software, Game, gibt es auch ganz viel, also vor allen Dingen die Gaming-Industrie. Hast du da, wo du sagst, den Bereich verstehe ich am stärksten?
Ja, also prinzipiell hätte ich schon Lust, auch noch mehr Sparten abzudecken, weil ich alles total spannend finde und auch überall gerne reingucken mag. Einfach von meiner bisherigen Erfahrung her kenne ich mich in der darstellenden Kunst am besten aus, weil da komme ich selber her. So, und da kenne ich die Strukturen auch am besten. In andere Märkte müsste ich mich ja auch erst noch mal reinlesen und selber noch mal weiterbilden, glaube ich.
Auch super spannend, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es irgendwo gelesen habe, aber du warst selbst darstellende Künstlerin?
Nee, also schon immer hinter der Bühne, aber genau, also ich habe eigentlich immer irgendwie an Stadttheatern gearbeitet oder in ja irgendwie in einem Bezug zu Tanz oder Theater.
Doch, das hatte ich, glaube ich, irgendwo gelesen, aber auch das, ne, so dieses, du bist vielleicht so der Zahlenkopf, ne? Also wir arbeiten ja mit einer Zielgruppe zusammen, die nicht alle, aber wahrscheinlich viele nicht so gerne mit Zahlen hantieren und genau diesen Bereich benötigen. Kann gut, kann aber auch schlecht sein. Wir schauen uns mal kurz an, was das Problem deiner Zielgruppe sein könnte. Ich habe mal ein bisschen vorgearbeitet. Problem Nummer 1. Ich weiß gar nicht, ob mein Projekt überhaupt förderfähig ist. Ist das eine Situation, mit der du öfter konfrontiert wirst oder die du erwartest bei deiner Thematik?
Tatsächlich seltener. Also ganz oft kommen Leute eigentlich schon und sagen, ich habe das und das Projekt und ich möchte mich da und dort dafür bewerben.
Ah.
So, also das ist eigentlich meistens schon klar. Und dann kommt maximal noch dazu, dass ich dann sage, okay, das wird aber nicht reichen. Lass uns mal noch da und da und da gucken.
Das wird finanziell nicht reichen. Das heißt, die haben einen Budgetrahmen für sich festgelegt und du stellst dann aber fest, hey, das reicht für dich nicht, wir müssen noch eine andere Förderung beantragen.
Ja, genau.
Okay. Spannend. Gehen wir gleich drauf ein. Nächstes Problem. Diese ganzen Förderprogramme überfordern mich total.
Ja, auf jeden Fall.
Und trotzdem sagst du aber auch, dass viele schon mit einem Förderprogramm im Kopf zu dir kommen.
Ja, weil es so gewisse Standardprogramme einfach gibt, so zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn Menschen, die in München leben, die wissen einfach, okay, bis zum 1.6. kann ich Anträge für neue Projekte in München stellen, beim Kulturreferat. Und das ist irgendwie so, ja, das ist so der No-Brainer, wo dann sich alle drauf stürzen, so ungefähr.
Ah, okay. Das heißt, es gibt eine gewisse Bekanntheit von gewissen Förderprogrammen und trotzdem gibt es da auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Nochmal fürs tiefere Verständnis, hast du so eine Art, ich sag mal, Liste von Förderprogrammen für die darstellenden Künste? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Förderprogramme, die jetzt für darstellende Künste möglich sind, sind wiederum nicht für Musiker oder sowas möglich oder überschneiden die sich?
Nee, genau. Also das ist schon immer, also gerade bei diesen öffentlichen Sachen ist es in der Regel sehr strikt getrennt. Genau, und ich führe da auch eine Liste. Das ist halt extrem zeitaufwendig, das immer aktuell zu halten. Das mache ich dann immer so zwischendurch, wenn ich mal gerade ein bisschen Leerlauf habe. Aber ja, theoretisch existiert die.
Okay, aber es macht es ja auch einfacher, weil du, wenn du sagst, die darstellenden Künste sind dein Bereich, dann musst du jetzt nicht super viele Informationen noch über andere Märkte im Kopf haben, also wie Musik oder Gaming-Branche und so weiter. Das ist schon mal gut, weil dadurch ja dann du auch noch mehr Expertise zeigst, weil du sagen kannst, ja, da gibt es aber noch ein Förderprogramm in XY oder die konzentrieren sich darauf oder was auch immer. Oder mit dem Förderprogramm hast du eine gute Erfahrung gemacht oder keine Ahnung. Das ist ja schon sehr hilfreich. Also man kann da entweder rausgezoomt oder reingezoomt reingehen. Ne? Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ich habe keine Ahnung, wie man einen Antrag schreibt.
Das kommt vor allem von denjenigen, die halt noch ganz frisch in der Branche sind, die irgendwie gerade ihren Abschluss gemacht haben oder so. Also jetzt weniger von denen, die irgendwie schon jahrelang dabei sind. Die haben das notgedrungen gelernt. Also es ist schon ein Problem, was vorkommt, aber eben auch nur bei einem Bruchteil.
Okay. Der Finanzplan stresst mich am meisten.
Ja, ich glaube schon.
Also ich hatte es auf jeden Fall, als ich meinen Businessplan geschrieben habe, habe ich eine Krise gekriegt beim Finanzplan. Ich verliere mich in der Vorbereitung und verliere die Fristen aus dem Blick.
Also ich glaube, das Problem ist noch nicht mal, dass sich in der Vorbereitung verlieren, sondern das Aufschieben bei vielen. Also das ist irgendwie so Standard. Ich habe vor meiner Selbstständigkeit bei einem Landesverband gearbeitet, der eben selber Förderungen vergeben hat und habe die da verwaltet. Und am letzten Tag der Antragsfrist, eine halbe Stunde vor Frist, sind die meisten Anträge eingetrudelt. Also so 80%.
Ja, die Leute brauchen Druck, ne? Also es ist immer so, Deadlines sind immer gut, weil dann, und die muss auch eine echte Deadline sein, weil wenn die so eine Fake-Deadline ist, dann denken die da, ach naja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Aber ich kenne sehr viele Menschen, die dann bis in die Nacht dann arbeiten und ich weiß gar nicht, mich macht das ja fertig.
Mhm.
Aber
ich auch.
Ich kenne einige, unter anderem mein Partner, der ist da auch. Also lieber bis 4 Uhr nachts dann alles geben, als 2 Wochen früher anfangen. Ist auf jeden Fall spannend. Okay, behalten wir mal im Hinterkopf. Da kommen wir gehen da gleich überall nochmal tiefer rein. Ich fühle mich dumm, weil ich das alles alleine nicht hinbekomme.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube eigentlich nicht.
Ja.
Ich glaube, es ist eher so das Hinterfragen der Sinnhaftigkeit von diesen Antragsformularen.
Okay, ja. Mhm. Sollte man nicht hinterfragen. Antragsformulare haben keine Sinnhaftigkeit. stelle ich auch immer wieder fest. Ich habe schon mal probiert und eine Absage bekommen. Das verunsichert mich.
Mhm. Ja, das kommt auch vor.
Okay, und letztes. Ich hätte gern jemanden, der mir das verständlich erklärt, ohne mich zu belehren.
Ja.
Okay. Wir haben hier verschiedene Ebenen gerade aufgemacht. Wir haben eine Ebene aufgemacht, wo es eher darum gehen würde, dass die motiviert werden müssen. Ne? Also wie diese Aufschieberitis. Das heißt, dranbleiben, die könnten so ein Commitment-Angebot gebrauchen. Ne? Dass sie dranbleiben und das einfach dann auch durchziehen. Dann gibt es Leute, die wollen vielleicht, das muss nicht für deine Zielgruppe gerade stimmen, aber ich gehe gerade die Probleme durch. Dann gibt es vielleicht die Situation, dass sie es verstehen wollen, aber nicht ernst genommen werden und dadurch halt Unterstützung suchen, die zu ihnen passt. Finde ich ein bisschen schwammig. Dann gibt es die Ahnungslosen, ne, die noch ganz am Anfang stehen, wo du sagst, ja, hast du jetzt eigentlich nicht so, sondern meistens haben schon eine Idee oder Und dann haben wir das Thema Finanzplanung. Also generell einfach, wie gehe ich da vor, Schritt für Schritt, was hat das alles mit Geld zu tun, wie muss ich das alles einplanen, habe ich das eigentlich richtig budgetiert? Du hast eine Zielgruppe gewählt, die sich rein theoretisch derzeit, die du ansprichst, nicht für 1:1 Arbeit bei dir lohnt. Das heißt, du wirst deine Werte, also es wird nicht gegengerechnet, dass du kriegst das Geld nicht dafür, was du da reingibst, weil was ich auch gehört habe, war, es hat viel auch dieses Projektmanagement, so klingt das auch so ein bisschen, zu tun. Es gibt eine Möglichkeit, indem man die Person bündelt und sagt, du machst das nicht mehr mit Einzelpersonen, sondern du machst das bei der Zielgruppe in Gruppenangeboten. Du löst das mit Gruppenangeboten oder mit Workshops zum Beispiel. Also es kann jetzt wirklich so ein, was auch immer, Programm sein, muss man auch nicht so nennen. Das Format steht jetzt hier noch nicht fest. Da hast du den Vorteil, dass du mehrere parallel hast. Die Frage ist aber hier, wie sehr willst du in diese Individualarbeit gehen? Also reicht es dir, wenn du von außen Input gibst und die müssen sich da von alleine durchschlängeln und gucken, wie sie da vorankommen, eigene Recherche machen und du gehst da sozusagen nochmal mit einem Rotstift rein? Oder willst du wirklich diese Individualarbeit haben? Dieses, du begleitest ein Projekt bis zum Ende und denkst dich mit rein und so?
Ja, also so vom Gefühl her will ich schon lieber dieses 1:1 haben, weil das eben auch so, ich weiß nicht, also es hat, glaube ich, auch für die KundInnen ganz viel Persönliches auch, weil die ja wirklich teilweise auch, ja, so ihr Innerstes nach außen kehren mit ihren Anträgen. Und ich versuche da auch manchmal so ein bisschen Motivationsarbeit zu leisten. Gut, das kann man auch in einer Gruppe machen. Zum Beispiel dahingehend, es gibt ja in den darstellenden Künsten jetzt vor ein paar Jahren von der Bundesregierung verabschiedete Mindesthonorarsätze, die man zahlen muss, bei Bundesförderungen zumindest. Und ganz viele schreiben dann einfach diese Mindesthonorare in ihre Budgets, wo ich sage, Leute, davon könnt ihr nicht leben. Also es ist schön, dass es die gibt, ja, aber ihr müsst da viel mehr verlangen. Weil kürzen müsst ihr am Ende sowieso. Und ja, also ich glaube, es ist irgendwie in dieser Einzelarbeit, weil die Projekte einfach auch so unterschiedlich und individuell sind, fühle ich mich da, glaube ich, wohler.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Thema Finanzen auf der Wissensebene zu bündeln? Also nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen und zu sagen, hey, es gibt erstmal grundlegende Informationen dazu, weil das Wissen einfach nicht gut ist. Also wie du gerade meintest, weil ich finde diesen Tipp unglaublich wichtig, zu sagen, auf jeden Fall immer mehr beantragen, weil kürzen müsst ihr so oder so. Das wäre für mich gleich so ein riesen Aha-Moment als Künstlerin, wo ich sagen würde, klar, hätte ich niemals dran gedacht. So, weil klingt jetzt erstmal wie ein Ausschlussfaktor, wenn man zu viel verlangt, dass die direkt sagen, nee, aber dass du sagst, das ist gut, weil man eher nachkürzen muss. Diese ganzen Tricks in Anführungsstrichen, könnte man die gebündelt in einer Wissensebene vermitteln?
Ja, bestimmt.
Weil diese Individualarbeit, von der du sprichst, das ist was ich in einer anderen Zielgruppe eher sehe. Also für dich, wenn es darum geht, lukrativer zu arbeiten, und zwar bei den Institutionen. Also wenn du direkt für Institutionen arbeitest und nicht für diese Einzelpersonen. Weil du ja selber sagst, bei diesen Einzelpersonen ist eben das Problem, dass die ja selbst kein Geld haben. Dann gehst du in Vorleistung. Und so wie ich das jetzt verstehe, wird sich das nicht verändern. Dieser Ablauf kann sich nicht verändern, außer man ändert das Produktformat, was du gerade hast. Und man geht bei den Einzelpersonen von 100% Individualarbeit zu Gruppen, Workshops zum Beispiel, wo man natürlich trotzdem individuell auch auf die einzelne Situation eingehen könnte, aber trotzdem in dem Fall halt eine Gruppe hat und du einfach finanziell eine ganz andere Basis erstmal aufbauen kannst. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich überlege gerade, wie das in der Praxis aussehen könnte. Beziehungsweise versuche ich mir gerade vorzustellen, wie so einzelne Personen, mit denen ich gerade arbeite, ob die das cool fänden.
In einer Gruppe zu sein?
Ja.
Was sagt dein Gefühl? Fänden die das cool?
Ich glaube, es kommt auf die Umsetzung an. Also es müsste dann irgendwie so ein asynchrones Format sein. Irgendwie, ja, Online-Community oder so. Weil die ja auch alle irgendwie ständig unterwegs sind und super schwer zu erreichen sowieso. Aber ich glaube, dann könnte das schon funktionieren. Meine Sorge ist, glaube ich, höchstens, dass sie dann, dass sie eben nicht mehr so, also werden sie ja faktisch dann auch nicht mehr so diese Einzelberatung bekommen, aber dass sie quasi eine von vielen sind.
Ich weiß,
wahrgenommen werden.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es geht natürlich nicht darum, dass jetzt ein Workshop sich 100% auf die komplette Beantragung konzentriert. Ne? Also es wären dann Teilformate, die einzelne Teilbereiche des Fördermittelantragsprozesses widerspiegeln. Also gehen wir da auch nochmal rein. Es gibt ja, ich habe jetzt 5 Phasen so rausgefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das so sagen kann, aber du kannst ja mal dazu sagen, was du so denkst. Phase 1 ist erstmal so ein bisschen dieses Projektidee und Förderfähigkeit. Phase 2 ist Fördermittelrecherche. Was ist da möglich? Mit allem drum und dran, mit was sind das für Programme, Förderziele, Fristen, Förderhöhe und so weiter. Dann die Art der Antragstellung und die Finanzplanung ist Phase 3. Phase 4 ist nochmal Nachfragen und Bewilligung. Also ich weiß nicht, ob da ein gewisses Projektmanagement notwendig ist. Ich kenne das so ein bisschen früher von Ausschreibungen, bin nicht sicher, ob das bei Fördermitteln auch so ist. Und am Ende dann auch die komplette Durchführung, Abrechnung und Verwendungsnachweise. Das, was alles danach dann wahrscheinlich an die Fördermittelstelle zurückgeschickt werden muss, um zu zeigen, okay, wir haben das Geld da und dafür benutzt. Man muss ja wahrscheinlich da auch so eine Art, ich nenne das jetzt mal in meiner Sprache, Protokoll führen. Passt das ungefähr zu den Phasen, die du so im Kopf hast? Okay. Und was ich schon sehe, ist, dass du diese Phasen herausnehmen könntest und sagen könntest, okay, zu dieser Phase, da gibt es noch mal ein kleines Thema, noch mal ein kleines Thema, noch ein kleines Thema. Na, man bricht das alles so runter. Und dazu gibt es dann einzelne Workshops zum Beispiel. Die Frage ist eher, ist deine Zielgruppe so, dass die sich gerne weiterbilden? Also ist das so, dass die... Hast du das Gefühl, dass sich da vielleicht auch was am Markt vielleicht verändert und dass die sagen, okay, ja, sie sind ja auch selbstständig. Ich kenne das jetzt so von meiner Zielgruppe, meine selbstständige Zielgruppe, die wollen sich immer weiterbilden, die wollen alles aufsaugen und so. Wie sieht es bei deiner Zielgruppe aus?
Da bin ich mir unsicher, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon, dass die sich weiterbilden wollen, aber eben die meisten eher so eben in den künstlerischen Bereichen, also da neue Praxen lernen oder so. Also bei den meisten würde ich sagen, dass die ja alles, was so dieses Buchhalterische angeht, weit von sich weghalten. Und die machen das halt so, weil sie es machen müssen. Aber ich glaube nicht, dass da so großes Bedürfnis besteht, das wirklich zu lernen.
Okay, aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dieses Buchhalterische. Ist das ein Bereich, in dem du dich wohlfühlst und wo du sagst, dass, da redest du auch gerne drüber, da bildest du die Leute auch gerne weiter, das ist was, wenn du die unterstützt, auch gerne machst?
Ja.
Okay, weil du hast gerade gesagt, die müssen das machen. Das heißt, da ist ja von außen ein Druck. Und in dem Moment ändert sich ja die Situation. Der Bedarf wird ja immer größer, dass sie sich da weiterbilden müssen. Der Punkt ist nicht, dass man es so lässt von wegen, ja, hier lernst du mal was über Finanzplanung. Ne? Das wird nicht funktionieren. Aber was funktionieren könnte, ist, dass wir eine andere Ebene reinbringen. Und das ist zum Beispiel in deinem Fall die Effizienz. Also, dass man eben sagt, okay, wie kannst du das Ganze für dich effizienter gestalten? Weil wenn du ein Thema hast, was du nicht magst, so generell jetzt ne, in deinem Leben, so, dann ist es ja was, womit wir am wenigsten Zeit verbringen wollen. Also, aber wir wissen, dass wir es machen müssen. Buchhaltung zum Beispiel. Wenn ich weiß, dass es dort Informationen gibt, wie ich zum Beispiel meine Buchhaltung, wie ich da besser vorgehen kann, protokollieren kann, was auch immer, dann hat das ja wiederum einen ganz anderen Bedarfscharakter, als wenn ich mich einfach nur so weiterbilde, ne, so Wissen aufsauge. Da sehe ich schon die Möglichkeit zu sagen, okay, weil dein Titel ja auch oder dein Satz auf der Seite war und das ist bei mir direkt aufgeploppt, weil Kunst Geld braucht, weil dein Projekt Geld braucht, habe ich gedacht, ja, geh doch mehr aufs Geld. Geh doch aufs Thema Geld noch mehr. Und zwar natürlich passiert dann auch diese inhaltliche Unterstützung und so weiter. Aber das Geldthema ist ja so groß. Das heißt, wie kannst du für die effizientere Lösungen entwickeln, ne, dass du oder wie können die, was weiß ich, ihre Sachen besser sortieren, wenn ich jetzt zum Beispiel an die letzte Phase denke, Durchführung, Abrechnung, Verwendungsnachweis, ne, so dieses ganze, was hat das Projekt umgesetzt laut Plan, diese ganzen Zwischennachweise. Passiert es das, wenn diese Nachweise nicht stimmen, dass die Förderung zurückgenommen wird?
Kann passieren, ja.
Ist die Wahrscheinlichkeit hoch?
Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also sag mal, desto höher die Ebene ist, von der das Geld kommt, also ob das jetzt, es macht jetzt einen Unterschied, ob das von der Stadt kommt oder vom Bund, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die da sehr genau drauf gucken und dass eventuell was zurückgezahlt werden muss.
Wissen die KünstlerInnen das?
Ich denke schon. Ich hoffe es.
Gute Frage. Auf jeden Fall in nächster Zeit ganz viel, was wir hier auch besprechen, mal erfragen bei deiner Zielgruppe. Ich sehe jetzt auch in dem letzten Bereich, könnte man jetzt zum Beispiel einen Workshop zu machen, ne, wie man diese Nachweise auch zum Beispiel schlau sammelt oder wie man da Zeit einspart, weiß ich gerade nicht, ne, wie man einen Abschlussbericht schreibt. Also es sind ja diese ganzen kleinen, zum Beispiel auch, es bestimmt lohnt sich auch ein Workshop zum Thema Abschlussbericht schreiben. Ich habe aber zwei andere Phasen identifiziert, wo ich das Gefühl habe, dass es fast noch interessanter vielleicht am Anfang, und zwar dieser Förderfähigkeitscheck. Also ist meine Idee überhaupt förderfähig? Ist das was, was die für eine, haben die so eine so ein Thema, dass die sich Sorgen machen, okay, ist das überhaupt sinnvoll einzureichen?
Das ist eine gute Frage tatsächlich, weil also was ja ganz oft passiert ist, dass die KünstlerInnen ihre Projekte schon anhand der bestehenden Förderprogramme planen. Und ich glaube, ganz viele Projekte entstehen irgendwie anhand dieser Fördertöpfe. Aber es wäre natürlich interessant zu wissen, was habt ihr denn noch so für Ideen, wenn ihr euch jetzt nicht an den Förderprogrammen orientieren würdet?
Anders, wenn es möglich ist. Wie könnte man individuelle Ideen noch mehr mit einweben, wenn ihr schon am Fördertopf ranplant? Also finde ich gerade spannend. Wir haben gerade was identifiziert, was super wichtig ist. Deine Zielgruppe entfernt sich etwas von ihrem kreativen Sein, damit sie die Möglichkeit haben, diesen Fördertopf zu erlangen. Wir sprechen immer noch von Einzelpersonen, nicht von Institutionen?
Ja.
Okay. Dann würde ich mich ja trotzdem fragen, als künstlerische Person, wie viel Freiheit kann ich mir denn trotzdem herausnehmen? Und gibt es eine Möglichkeit, wie du das mit einem, also wie du zum Beispiel einen Workshop dazu machen könntest? Also wie viel Flexibilität gibt es eigentlich bei so einem Förderantrag? Oder gibt es den überhaupt? Gibt es den? Fragezeichen.
Ja, also bei manchen auf jeden Fall.
Also wir haben hier eine Zielgruppe, die möchte sich fördern lassen und die lassen ihre Projekte entstehen anhand der Fördertöpfe, die da draußen sind. Das heißt nicht andersrum, die denken sich nicht irgendwas aus und suchen die Förderung, sondern die sehen die Förderung und bauen darum ihre Anträge. Finde ich auf jeden Fall auch schon mal spannend, ne? Also sowas wie, kann ich das überhaupt mit reinbringen? Wie konkret muss mein Projekt eigentlich sein? Was will die Jury eigentlich lesen? Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es immer so eine Art Jury, ne, die das dann entscheidet. Okay, war mir ganz neu in dem Bereich. Das ist auch ich kenne Juries natürlich, aber ich habe es mir doch dann ein bisschen statischer, glaube ich, vorgestellt und nicht mit einer Jury. Da eben zu schauen, okay, wie zum Beispiel auch, wie überzeuge ich die Jury von mir? Finde ich auch eine sehr, sehr spannende. Also was muss man generell erstmal wissen über zum Beispiel Juries? Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter und sagen, wir beziehen uns jetzt wirklich auf Finanzplanung. Was muss die Jury lesen, um von deinem Finanzplan überzeugt zu sein? So, das sind für mich Bereiche, wo ich das Gefühl habe, da würden die sich auch weiterbilden. Die Frage ist natürlich trotzdem, wie kommst du an diese Zielgruppe ran? Also wenn du ein Programm hast mit mehreren Leuten oder einen Workshop oder was auch immer es ist, dann musst du natürlich den auch voll kriegen. Gibt es Ballungsräume, was weiß ich, Akademien, irgendwelche Häuser, wo du dein Angebot platzieren könntest?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, das hatte ich glaube ich auch in dem Fragebogen geschrieben, Anfang des Jahres habe ich mal einen Workshop gehalten an einer Akademie eben für den Abschlussjahrgang. Und es war dann so komplett basic, so was sind die ersten Schritte, was muss ich wissen, wenn ich freischaffend tätig werden will. Und das habe ich, damit bin ich auch schon an verschiedene andere Hochschulen mal rangetreten. Bisher mit mäßigem Erfolg, um nicht zu sagen gar keinem. Weil da interessanterweise, also ich glaube, von den Studierenden würde das schon angenommen werden. Das war zumindest das Feedback, was ich an diesem einen Termin mitgekriegt habe. Nur von den wenigsten Hochschulleitungen ist das, ich weiß nicht, ob es nicht gewünscht ist, aber die haben irgendwie so dieses Ziel, wir sind eine reine Kunstschmiede und wie ihr das danach macht, das ist dann nicht mehr unser Problem, so ungefähr.
Ah, okay. Aber es gibt es dann, also für Selbstständige gibt es das ja auch, Akademien, wo man eben sich weiterbilden kann. Gibt es das nicht auch für zum Beispiel SchauspielerInnen, die dann auch erstmal verstehen, was Selbstständigkeit und Business überhaupt bedeutet?
Ich wüsste jetzt gerade keine.
Das ist eine gute Rechercheaufgabe für danach.
Ja, ja. Also es gibt natürlich diese, was du auch am Anfang gesagt hattest, wie gibt es eben diese Büros in vielen Städten, die so Sachen dann anbieten. Das zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Bayern bin, in München gibt es eben das Theaterbüro und das Tanzbüro und die bieten auch solche Workshops an, wie man Anträge schreibt, wie man Verwendungsnachweise erstellt und so. Aber ja, also genau. Jetzt wirklich so gezielte, dezidierte Fortbildungseinrichtungen wüsste ich jetzt eigentlich keine.
Okay, das wäre mal eine wichtige Recherche. Und auch da, manchmal ist das Thema nicht gut gewählt. Also nochmal überlegen, wie kannst du kleiner werden? Weil manchmal ist es so, dass diese Akademien, ich nenne sie jetzt einfach mal pauschal Akademien hier, dass die sich nicht die Konkurrenz ins Haus holen wollen. Ne? Setzt du dich aber auf ein Thema, was die selbst nicht abdecken oder der Titel ist irgendwie spannend von dem Workshop, kann die Situation schon wieder ganz anders aussehen. Das heißt, da auch nochmal nachfragen und wirklich proaktiv sein und zu fragen, hey, was braucht ihr denn gerade im Bereich Fördermittel zum Beispiel? So, was fällt euch dann immer wieder auf? Gibt es da vielleicht doch einen Bedarf, was die Schüler wollen? Oder was auch immer, Schüler, was auch immer. Ne? Da eben nicht, also eine Absage nicht im leeren Raum stehen lassen, sondern immer noch mal nachhaken, weil das ja auch denen zeigt, okay, du bist wirklich interessiert, bei denen was zu machen. Und ins Gespräch kommen, weil das hilft halt meistens. Dadurch kannst du deine Zielgruppe am besten verstehen. Der Punkt ist nach wie vor, dass, und das sehe ich halt schon, dass deine Zielgruppe, die du gerade eigentlich haben willst, besser erreichen kannst, indem du sie bündelst in einem Ballungsraum, wo sie immer wieder hinkommt, ne, oder wo sie sich informieren. Ansonsten musst du sehr viel aktive Arbeit nach draußen geben, in Form von eigener Akquise, Social Media und so weiter. Wenn wir Richtung, du machst jetzt Aufklärung für darstellende Künstler zum Beispiel, zum Thema Fördermittelanträge, dann musst du unglaublich viel Energie investieren, dir bei Instagram oder, ich weiß nicht, ob LinkedIn jetzt, das könnte ich jetzt nicht einschätzen, Social Media mäßig, da musst du viel Energie aufbringen, um genug Leute zu finden, also dir eine Reichweite aufzubauen, da auch erstmal durchzusteigen durch dieses ganze Content-Thema. Deswegen ist es viel, viel wichtiger jetzt am Anfang bei dir, dass du dir ein Netzwerk aufbaust, dass du so viel wie möglich Leute kennenlernst, mit denen redest, die fragst, was braucht ihr gerade, was tauchen immer wieder für Fragen auf bei Fördermittel. Weil dann kann es sein, also es gibt folgende Situation, die sein kann, das weiß ich aber nicht genau, dass du dich jetzt gerade am Anfang natürlich wohler fühlst, wenn du erstmal im 1:1 bist. Ne, es macht irgendwie Spaß, aber es ist auch irgendwie ein bisschen sicherer, weil du kannst individuell auf die Leute eingehen und genau, da kann nichts passieren so richtig. Wenn du aber merkst, da ist Bedarf, auch in Gruppen zu arbeiten, dann kannst du ja ganz anders kalkulieren und skalieren. Und da geht es halt ganz viel darum, auch zu sehen, okay, das, was ich da anbiete, das ist gut, das reicht aus und es nicht nur Individualarbeit ist wichtig. Natürlich ist Individualarbeit toll. Ich bin ganz, ganz, ganz lange in der Individualarbeit geblieben. Aber ich habe auch eine Zielgruppe, wo ich skalieren kann, wo ich andere Preise aufrufen kann. Und das ist was, was ich bei dir auf längere Sicht nicht sehe. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass du anders. Wenn du ein bisschen höhere Preise aufrufen kannst, dann reichen ja 2 bis 5 KünstlerInnen im Monat. Dann musst du, du kannst dich selber mit Zahlen aus, ne? Dann musst du halt aber anders kalkulieren. Ist es realistisch, dass du mit 2 bis 5 KünstlerInnen im Monat überleben kannst?
So wie es jetzt aktuell ist? Nein.
Und wird sich das, kann sich das Angebot verändern, dass es, also könntest du irgendwann Zusatzhonorare aufrufen? Ist das gang und gäbe? Würden die KünstlerInnen das bezahlen?
Schwierig. Also wenn ich ihnen einen Erfolg garantieren könnte, aber das kann ich eben nicht.
Mhm. Und das ist so ein bisschen auch wieder diese Frage, so bringt mir das jetzt gerade etwas? Ne? Wenn du jetzt jemanden vor dir sitzen hast, der sagt, ich will jeden Monat einen Förderantrag stellen und will, ne, so, ich lebe davon, ich, oder meine Arbeit lebt davon, dass ich mich finanziere über Förderung, dann haben wir natürlich wieder einen ganz anderen Bedarf. Und dann würde es darum gehen, effizienter zu sein und so weiter. Das sehe ich aber gerade nicht. Das ist so, du bist da bei einer Zielgruppe gelandet, die sind frei im Kopf. Die setzen Kreativität und Freiheit sehr, 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 sehr weit vor Strategie. und das ist natürlich gerade schwierig, die zu greifen und dann zu sagen, okay, ihr könnt, ich mache das hier mit euch und das kostet aber, die Begleitung im Monat kostet 800 Euro noch zusätzlich. Hast du das Gefühl, dass die das, ich habe jetzt einfach mal eine pauschale Summe reingehauen, ne? Aber 800 Euro im Monat, würden die das aufbringen?
Nee.
Okay, die würden das nicht aufbringen. Okay, ich sag jetzt einfach, wir gehen weg von EinzelkünstlerInnen im 1:1. Dort überlegst du, recherchierst du Workshops und so weiter. Und wir gehen auf Individualarbeit für Institutionen. Wie würde sich das anfühlen?
Es klingt erstmal so nach einem guten Plan. Ich überlege gerade parallel schon, wie das dann aussehen könnte. Also
für die Institution.
Beides.
Mhm. Was ich bei Institutionen sehe, ist, dass die anders organisiert sind. Die haben Strukturen, die haben Budget, die haben teilweise Gremien. Also das ist einfach, die haben ein System, in das du dann reingehst. Nehmen wir mal ein Beispiel, damit wir hier nicht so kryptisch bleiben. Eine Institution könnte ja zum Beispiel ein Theaterhaus sein. Oder fällt dir noch eine Institution ein, mit der du arbeiten würdest wollen?
Also zum Beispiel hatte ich am Anfang gesagt, ich arbeite auch mit 2 Vereinen und einer von denen ist schon auch institutionell gefördert. Also die haben so ein gewisses Budget einfach übers Jahr, was sie für ihre Arbeit nehmen können. Sowas in der Art. Genau, also da gibt es natürlich dann auch noch, also das ist schon ein relativ großer Verein, aber finanziell noch nicht so gut aufgestellt. Also das ist so ungefähr das unterste Niveau. Und das kann man natürlich nach oben skalieren.
Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass Institutionen, wie jetzt zum Beispiel ein Verein oder auch wenn es jetzt noch keine feste Institution ist, sondern nur institutionell, also diese Wörter heute sind hart, dann ist es so, dass die ja teilweise trotzdem keinen Platz haben oder keine Stelle haben für Fördermittelakquise. Also da ist niemand, spricht man von Anstellung? Ich glaube schon, ne? Angestellte, die dort zum Beispiel zu ja zuständig sind für Fördermittelakquise oder generell für die Förderanträge. Also was ich recherchiert habe, war viel dieses, das wird irgendwie so nebenbei gemacht.
Ja.
So, und das wird immer von der Stelle gemacht, die gerade irgendwie Kapazität hat.
Mhm.
Ist das auch das, was du wahrnimmst?
Ja.
Okay, sehr gut. Das heißt, da haben wir noch ein viel wichtigeres Thema. Also die haben ähnliche Probleme wie Einzelpersonen, die sind aber etwas strukturierter. Und trotzdem geht es bei denen auch ganz klar um noch mehr um Effizienz. Weil die, da sind einfach Leute gar nicht für zuständig teilweise. Und hier sehe ich eine ganz klare Möglichkeit zu sagen, man könnte sich auch da wieder Teilbereiche rausnehmen aus diesen Phasen zum Beispiel und erstmal gar nicht sagen, du gehst jetzt in die komplette Fördermittelantragstellung und den kompletten Prozess, sondern du kommst erstmal bei einem Teilthema rein. Wie gesagt, das muss man alles testen, man muss das alles erfragen, man muss mit den Vereinen und so weiter oder mit so einem Theaterhaus telefonieren, sprechen. Und man hat oft auch Glück, dass dann eine Person dann Lust hat, da auch mal ein bisschen Einblicke zu geben. Vor allen Dingen, wenn man auf Augenhöhe spricht und merkt, okay, die kommt von unserem Bereich, ne, die kennt sich aus. Jetzt habe ich einen Faden verloren, Mist. Dass man einen Teilbereich rausnimmt, dass die sagen, okay, ja, wir holen die Annika erstmal dafür hier rein. Und wenn die dann merken, ah ja, okay, dieser Teilbereich, der war sehr, sehr hilfreich für uns, dann holen wir sie jetzt für das große Projekt noch oder wir wollen sie regelmäßig haben. Macht das Sinn oder ist das
ja, total.
Oder meinst du, das ist eher doch schwieriger, so da reinzugehen? Wir müssen es immer kritisch hinterfragen.
Ja, also das ist schon so auch die Idealvorstellung, die ich habe, wie das dann laufen kann. Ja, also ich glaube, meine Hürde im Kopf ist so, dass wie komme ich da rein, wie spreche ich die an, wie verkaufe ich mich letztendlich?
Mhm. Okay, was würdest du denn verkaufen? Jetzt mal frei von der Leber hier, so, ne? Was würdest du denn verkaufen? Ich bin jetzt hier, ich weiß auch nicht, gerade Büro, Theater, wir müssen jetzt kein Rollenspiel spielen, aber so frei von der Leber, wir hängen am Telefon beide oder du bist vorbeigegangen, weiß ich gerade nicht. Was würdest du jetzt verkaufen?
Also, wenn ich zum Beispiel weiß, hier im Büro so und so macht jedes Jahr diese Veranstaltung und ich weiß, die wird gefördert von dem Freistaat Bayern zum Beispiel, sagen, okay, hey, ich habe gesehen, hier, ihr macht das regelmäßig und ihr müsst es jedes Jahr aufs Neue beantragen und so. Wer macht das eigentlich bei euch? Ich hätte da vielleicht eine Idee, wie ihr das effektiver gestalten könntet, wie ihr vielleicht oder wo ihr noch andere Förderungen herbekommen könntet.
Ja, würde ich einfach reingehen mit und jährlich grüßt das Murmeltier. Und das Murmeltier murmelt, dass man echt keinen Bock darauf hat. Also man kann ja auch ehrlich mit denen sprechen und sagen, okay, es ist einfach ein Bereich, der euch wahrscheinlich viel Kapazität und Zeit, das ist ein sehr dankbarer Bereich. Ne? Mit Kapazität und Zeit kriegt man Unternehmen, Institutionen sehr schnell, wenn man die natürlich auch, wenn man deren Sprache spricht, weil das halt ein wichtiger Faktor ist. Die wollen sich auf andere Sachen konzentrieren. Es ist natürlich möglich, wenn du jetzt dieses Haus kennst, wir nennen es jetzt mal allgemein Haus, dass die, ne, du müsstest da viel recherchieren und so. Ne? Das ist eine Variante, dass du wirklich aktiv da reingehst und sagst, ja, ihr beantragt ja jedes Jahr das und das, habe ich gesehen, braucht ihr da Unterstützung? Gibt es eine Möglichkeit. Aber es müsste natürlich auch noch ein bisschen rausgezoomter sein. Ne? Und ein bisschen, weil du kannst nicht bei jedem, den du anschreibst. Und das fühlt sich auch, andere Frage noch erst, fühlt es sich anders an für dich, wenn du die kalt anschreibst, als wenn du die, also Einzelkünstlerinnen anschreibst?
Ja, also kommt drauf an, ob ich die Menschen kenne, die da arbeiten.
Mhm.
Also wenn ich sie nicht kenne, ist es einfacher.
Okay, super. Okay, ich glaube, das wird sich mit der Zeit auch abnutzen, dieses Gefühl, dein Problem ist gerade, dass du kein Angebot hast. Also du weißt, du machst diese Fördermittelgeschichte für Einzelpersonen und da wirst du gerade immer stärker und da hast du ja auch diese verschiedenen Ebenen auf deiner Webseite gelistet. Aber für Institutionen kannst du das gerade noch nicht greifen. Also du kannst keine, was heißt Geschichte erzählen, ne? Aber so, ich habe es jetzt gerade einfach frei von der Leber gemacht und habe gesagt, hey, ihr habt das jedes Jahr das Problem, da kamst du ja gerade drauf. Das darf in Zukunft, ist es wie, du brauchst eine Kategorisierung in deinem Kopf und du weißt, okay, diese drei Themen könnten immer interessant sein für die Häuser. Und manchmal muss man einfach mal probieren. Und bei dir geht es gerade ganz viel darum, dir das Netzwerk aufzubauen, weil sobald du bei jemandem drin bist, wirst du ja auch weiterempfohlen, weil die sind ja alle miteinander vernetzt. Und jetzt noch die, wir gehen erstmal die Themen durch. Genau, also wir haben sowas wie überhaupt die Anträge, dann Fördermittelakquise, dann haben wir, ich glaube, du hast auf deiner Seite auch von Förderlogik gesprochen, ne? Glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Also ist das überhaupt, das ist jetzt ein Wort, ich kann mir schon vorstellen, was damit gemeint ist, aber das ist schon sehr tief drin in dem Thema. Förderlogisch ist vielleicht auch was die jetzt noch nicht so sehen, aber was sie sehen, sind so, dass sie ihre Deadlines einhalten müssen, dass sich jetzt jemand darum kümmern muss. Mist, das ist ja schon wieder zu weit. Ne, so Februar, Mist, wir müssen hier, Anja, kannst du dich mal drum kümmern? Also so, ne? Kenne ich auch bei Ausschreibungen aus der Agenturwelt. So, ah, Mist, der Konzern schreibt wieder aus, Mist, wir haben schon wieder vergessen, dass wir uns da schon Monate vorher vorbereiten wollten. Ne? Das kann man natürlich gut aufgreifen, indem man sagt, ey, ich baue euch ein System auf, was ihr jedes Jahr wieder nutzen könnt. Ist das möglich für dich, wo du sagst, okay, du könntest denen das so aufbereiten mit denen zusammen? Würdest du dann in das Haus gehen? Würdest du das dann bei denen vor Ort machen? Oder wie würde das dann ablaufen?
Also grundsätzlich ja. Erstmal kann ich mir schon vorstellen, ich stelle mir gerade auch vor, dass ich dann vielleicht schon gerade so zum Anfang, weiß ich nicht mal, 2 Tage irgendwie vor Ort bin, mit denen gemeinsam sowas erarbeiten kann und dann eben so eine regelmäßige Betreuung, weiß ich nicht, mit regelmäßigen Zoom-Calls oder so, einmal im Monat oder alle 2 Monate, je nach Phase quasi, wo man dann so auf die aktuellen Probleme eingeht oder was ist jetzt gerade so, wir haben jetzt die Bewilligung gekriegt, da müssen Verträge geprüft werden, dann muss das Budget nochmal aktualisiert werden, sowas steht gerade an. Mhm.
Und das ist genau, was ich meine und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber du weißt es gerade nicht und das ist das eigentliche Problem. Also das eigentliche Problem ist nicht zwingend die Zielgruppe. Ja, wenn man sich in eine Zielgruppe manövriert, die kein Geld bringt, dann muss man halt da raus und muss schauen, welche Zielgruppe lukrativer ist beziehungsweise wie man das Angebot anpassen kann. Ich glaube, es war wichtig für dich zu schauen, ob das vielleicht auch am Anfang, ob das Thema Fördermittel beantragt, also manchmal braucht man ja am Anfang dieses, ist das überhaupt meins jetzt, ne? So, ich habe mich da jetzt rein manövriert, ich will das, man kann das ja immer noch weiter verändern und so weiter. Diese Frage darfst du dir natürlich auch nochmal stellen, ne? Ist das jetzt das Thema, was dir Freude bereitet, wo du jetzt die nächsten 5 Jahre dranbleibst? Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich immer mit super großer Freude, immer mit großer Freude hier in meinem Thema bin. Also ich habe auch Phasen, wo ich denke so, boah, ey, kein Bock mehr auf Positionierung, ne? Das ist auch ganz normal. Aber da eben zu sagen, okay, ich bin dieses Thema auch und ich brenne für dieses Thema. Und das ist, glaube ich, super wichtig, weil dann kannst du, also anders, Kundinnen brauchen Orientierung. Wenn Kundinnen oder wenn du in einem Gespräch bist, dann darf es nicht zu viele zögerliche Antworten geben. Und damit meine ich nicht pitchen, sondern damit meine ich einfach dieses, ihr seid schon in einem Gespräch und du zögerst auf einmal, wenn die fragen, naja, in welchem Umfang würden wir da zusammenarbeiten? Und so eine Sachen wie, naja, ich könnte euch halt begleiten dann einmal die Woche und dann könnten wir da die Anträge checken. So, ne, da merke ich halt, okay, du hast für dich den Rahmen nicht festgelegt. Und das ist das, was super wichtig ist. Das heißt, die Themen auseinanderdröseln. Wir hatten die Phasen, ne? Wir dann tiefer in diese Phasen reingehen und gucken, okay, was hat das mit Institutionen zu tun? Welche Phase könntest du als Orientierungsphase nehmen? Also zu sagen, hey, ich habe beobachtet, bei den meisten Institutionen ist der größte Fehlerteufel im Finanzplan versteckt. Zum Beispiel jetzt, ne? Ich komme bei euch rein, ich gucke mir den an, ich check den für euch und genau, so. Dann wissen die, ah, okay, Annika kommt, ah, Annika ist Fehlerteufelsuche, ne, so. Dann haben die dich in dem Bereich im Kopf. Wenn du aber sagst, okay, du willst projektmanagementmäßig an der Seite sein und die regelmäßig betreuen, dass sie da dranbleiben und dass sie was langfristig Nachhaltiges aufbauen, dann müsstest du eine Ansprache entwickeln und einen Angebotsumfang, der da wieder reinpasst, wo du sagst, okay, wir bauen das jetzt die nächsten 6 Monate auf, ich bin immer an eurer Seite, ich komme einmal die Woche zu einem Jourfix bei euch rein. Da kommen dann andere Probleme dazu, dass du dann jemanden brauchst, der sich dann da ja für auch zuständig fühlt, was ich sehr schwierig finde bei so Unternehmen und so, also oder Institutionen, also wenn so ein Bereich geschaffen werden soll. Aber genau, du siehst gerade, also man kann bei diesen ganzen Themen von verschiedenen Seiten rangehen und erstmal schauen, okay, wo ist denn der Bedarf am größten, beziehungsweise wo merken die immer wieder, ah, Mist, das haben wir schon wieder nicht hingekriegt, oder ah, Mist, irgendwie haben wir die Tabelle, also was weiß ich, die Tabelle falsch aufgestellt oder so, oder ah, Mist, am Ende die ganze Ablage, wenn wir das beim letzten Mal gut gemacht hätten, dann könnten wir jetzt die ganzen Informationen nehmen und beim nächsten Mal daran, also das einfach nutzen, so, ne? Aus dem Bauch heraus, zu was tendierst du gerade? Wenn ich baller dich ja gerade einfach nur mit verschiedenen Orientierungen zu, aber was, wo du sagst, also, da hättest du Bock drauf?
Also jetzt spontan würde ich schon mich irgendwie da sehen, so eine langfristige Planung machen, also schon. Ja, schon fast mehr Richtung Projektmanagement eigentlich. Eben mit der Förderstrategie als Projekt so. Und da, ja, so Strategien zu erarbeiten und da den ja, einfach in trotzdem in enger Zusammenarbeit einfach mit denen zu schauen, dass sie langfristig ihre Ziele erreichen können und ihre Projekte machen können. Mit den Fördermitteln.
Mhm. Förderstrategie finde ich spannend. Und da müsste man einfach noch mal den Vorteil herausarbeiten, ne? Also was haben die denn davon, wenn sie mit dir für ein Projekt eine Förderstrategie erarbeiten? Oder ist es nicht für ein Projekt, sondern du sagst, das ist eine Förderstrategie, die sie generell immer wieder anwenden können?
Ja, also das Zweite.
Ja, mega.
Also genau, also es sollte nicht immer nur im Einzelnen, weil das ist ja genau das Thema, dass alle sich so von Projekt zu Projekt hangeln und dass man stattdessen sagt, okay, wie können wir das langfristig auf eine solide Basis stellen, dass wir nicht einmal im Jahr alle schreiend im Kreis rennen. Oh mein Gott, wo kommt das Geld jetzt her?
Ja, perfekt. Und das ist die Ansprache, die es braucht. Also das ist genau das, womit du in so ein Gespräch reingehen kannst und sagen kannst, ich weiß doch, wie das ist. Ihr hangelt euch immer von Projekt zu Projekt und ihr braucht generell eine grundsätzliche Förderstrategie. Und was ich machen würde, ist, es gibt ja so wahrscheinlich Institutionen, Häuser, was auch immer, wo du sagst so, puh, oh, da geht mir aber die Muffen, ne? Wenn ich jetzt für die arbeiten würde. Mhm. Pick dir die raus. Pick dir genau die raus, wo du sagst, da hättest du voll Bock drauf, aber die wirken zu groß für dich. Weil du kannst auch noch eine Stufe darunter nehmen, ne? Aber bleib nicht in dieser Zone von wegen, ach naja, ich bin ja noch so unerfahren und jetzt nehme ich hier diese ganzen ganz kleinen Vereine und die haben dann so ein Mini-Budget, sondern geh ins Gespräch mit diesen größeren Häusern, schau, was die brauchen. Und natürlich wird es Absagen geben. Aber wenn du. Deine Situation ist jetzt folgendermaßen, dass du dadurch, dass du nicht so, oder warte mal, das nehme ich gerade an, hast du ein großes Netzwerk?
Ein okay groß ist, würde ich sagen.
Okay, das heißt, die könntest du auch anzapfen und die, perfekt. Netzwerke lassen sich immer gut anzapfen, wenn man wirklich aktiv ein Angebot hat und das definiert, also dem Angebot auch einen Titel gibt. Sowas wie kein Fördermitteldschungel mehr, ne, sowas. Oder nicht mehr von Projekt zu Projekt hangeln. So, ich finde, man kann das Thema Dschungel auch gut aufgreifen bei dem Thema. Weiß ich nicht, ob das zu plakativ ist, aber das ist, glaube ich, etwas, was dir zeigen wird, dass dein Thema Bedarf hat, weil das ist das, was du gerade dir selbst auch nochmal beweisen musst.
Ja.
Diese Unsicherheit von, ich habe mich da in der Zielgruppe manövriert, aber ich will ja mit denen arbeiten, kommt auch daher, dass, also manchmal traut man sich da nicht mehr raus plötzlich, ne? Dann ist man so in diesem Schneckenhäuschen drin und das kommt eigentlich nur daher, dass da gerade ein Angebot fehlt, wo du ein bisschen üben kannst, wo du ein bisschen experimentieren kannst, dem du einen Namen geben kannst. Macht das Sinn für dich?
Ja, total.
Mhm. Was geht dir durch den Kopf?
Ja, es rattert gerade ganz viel. Also ich muss mir, glaube ich, klar darüber werden, wie wichtig mir auch diese EinzelkünstlerInnen sind, beziehungsweise wie viel ich bereit bin, da auf einfach an Zeit zu investieren oder investieren kann, ganz nüchtern betrachtet, und mir auch ein bisschen erlauben, groß zu denken.
Mhm.
Das ist ja, also ich merke es schon auch immer, ich habe ganz viele Ideen, was ich eventuell mal machen könnte, und dann kommt immer so dieses kleine Teufelchen auf der Schulter, das dann so sagt, ja, aber ist das nicht ein bisschen übertrieben? Also willst du nicht mal klein anfangen?
Okay, du kriegst jetzt ab hier die Erlaubnis, und ich will das nicht, ich meine das nicht von oben herab oder so, dass du übertreiben darfst. Weil ich sage dir, wenn du denkst, du übertreibst, dann wirst du noch lange nicht übertreiben. Und Übertreibung ist auch vollkommen okay, aber meistens stellen wir dann fest, so, ah, da geht ja noch mehr. Ne? Also wenn wir dann schon in dieser Ebene sind, dann merken wir, oh, ach, ist ja interessant, das war so krass noch vor ein paar Jahren, und das ist auch alles voll okay, aber wenn du anfängst zu flattern innerlich, dann versuch den Weg zu gehen. Das ist jetzt was, du bist nicht gerade in einem Komfortzone-Thema. Da können wir ganz ehrlich drüber sprechen. Ne? Also du bist in einem Thema, wo du, wenn du dich nicht noch kleiner machst thematisch und in diesem Projektmanagement-Bereich bleibst, wo du viel eigene Akquise machen musst, ne? Gehst du spitzer rein, suchst du dir zum Beispiel ein Workshop-Thema oder ein ganz kleines Angebot, wo du auf ganz was ganz Kleines Spezielles gehst, könnte das einen anderen Hebel haben. Aber das musst du eben ausprobieren, weil am Ende liegt es immer daran, wie du es für dich verkauft bekommst. Ne? Also es ist halt, wir können dich so spitz wie möglich aufstellen und uns hier 1000 Ideen überlegen, aber wenn du am Ende da sitzt und denkst, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade so verargumentiert bekomme, dann müssen wir größer bleiben, und dann bedeutet das aber wahrscheinlich mehr Gespräche, als du gerade erwartest. Und ich empfehle dir, deine Energie etwas wegzurichten von den SchauspielerInnen. Das heißt nicht, dass du die nicht mehr haben musst, ne? Sondern dreh deine Gedanken nicht um diese Zielgruppe, sondern die wird kommen, vielleicht in der Form von einem anderen Projekt oder Produkt. Du wirst irgendwann selbst entscheiden, okay, ich kann die gar nicht mehr begleiten, aber konzentriere dich jetzt auf die Institution. Weil das hast du von Anfang an auch in dem Fragebogen geschrieben, und da habe ich gedacht, ja, da willst du doch hin eigentlich. Und das ist das, was dir eine Basis gibt, und sobald du eine Basis hast, fühlst du dich sicherer und kannst andere Dinge aufbauen.
Mhm.
Macht das Sinn? Ja.
Total.
Wie fühlt sich das an?
Das ist total stimmig. Ich glaube, ich wusste das schon.
Mhm. Ja.
Aber ja, man ist dann ja irgendwie zu sich selbst auch manchmal nicht so ehrlich. Von daher auch voll gut.
Ja, ich glaube, heute ging es ganz viel darum, dir einen Spiegel zu geben, einfach nur. Und da ist ganz viel Wissen da. Und jetzt so ein bisschen nochmal eine Ordnung. Okay, was hat gerade wirklich Priorität? Und die oberste Priorität ist, finde das Thema, definiere es nochmal mehr bei der Fördermittelthematik und schau, auf was die Institutionen reagieren.
Mhm.
Geh ins Gespräch. Und sei auch, du kannst auch offen in so Gespräche reingehen. Wenn du sagst, du hast ein mittelgroßes Netzwerk, dann würde ich dir empfehlen, in den nächsten 2 Wochen mindestens 3 Gespräche zu führen, in welcher Form auch immer. Vorbeigehen, telefonieren, Zoom. Ich weiß nicht genau, wie das für dich da funktioniert. Wenn du sagst, du bist ein bisschen außerhalb von größeren Städten, da einfach fragen, hey, wir kennen uns, hast du Zeit, können wir darüber mal sprechen? Weil das Spannende ist auch, sobald die dich wieder auf dem Schirm haben, dass du was machst, versuchen die Leute dir auch zu sagen, hey, guck mal, da hat sich gerade was aufgemacht, wäre das vielleicht interessant für dich, ne? Es geht bei deinem, gerade in deiner Situation, sehr darum, auch anzufangen, in den Köpfen bei den Leuten drin reinzukommen, ne? So, und das dauert. Hm. Ja. Okay. Hast du noch offene Fragen?
Nee, ganz, ganz viele Gedanken, die ich jetzt erstmal sortieren muss. Und dann wahrscheinlich irgendwann wieder fragen, aber okay. Jetzt erstmal nicht mehr.
Okay, das heißt, du brauchst jetzt erstmal nichts.
Nee.
Okay. Okay, dann würde ich jetzt einen Strich drunter machen und wir gucken einfach, was da bei dir so kommt.
Ja, auf jeden Fall.
Danke, Annika, für diesen schönen Einblick in deine Arbeit, aber vor allen Dingen auch in die Thematik. Denn ich glaube, es kennen viele. Du machst die Arbeit gerne, du machst die Arbeit gut, aber irgendwann merkst du, dass sie sich nicht mehr trägt. Nicht, weil man jetzt versagt hat oder irgendwas falsch macht, sondern weil die Rahmenbedingungen einfach nicht mehr passen. Und genau das habe ich mir heute mit Annika angeschaut und darüber haben wir gesprochen. Also, was passiert eigentlich, wenn individuelle Arbeit zwar gefragt ist, aber nicht bezahlt werden kann? In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Zielgruppen lukrativ werden und deswegen schauen wir uns auch nochmal an, wie so eine Zielgruppenanalyse eigentlich funktioniert. Also wir machen so eine leichte Zielgruppenanalyse. Vielleicht hast du das auch gemerkt beim Hören. Und zwar geht es bei der Zielgruppenarbeit nicht zwingend darum, die Ansprache herauszufinden, sondern auch, um das Angebot anzupassen. Ne, deswegen funktioniert zum Beispiel das Thema Persona oder Avatar, das wird dir wahrscheinlich was sagen, im Zusammenhang mit Zielgruppenanalyse, nicht zwingend bei der Frage, ist mein Angebot eigentlich lukrativ? Und das haben wir uns genauer angeguckt. Das heißt, wir haben die Zielgruppenanalyse leicht begonnen und haben eben geschaut, okay, was heißt das eigentlich für mein Angebot? Von so einer einzelnen Persona lässt sich eher ableiten, wie ist die Ansprache? Oder die können hilfreich sein für das Gefühl, um zum Beispiel Wörter zu entwickeln. Oder sich die Personen stärker vorzustellen, wenn man zum Beispiel Content vorbereitet. Und viele denken bei Zielgruppe vor allem an Sprache, also die richtige Ansprache, die passenden Worte und das Marketing. Aber Zielgruppenarbeit bedeutet halt eben viel mehr als das. Es geht um das Verständnis dafür, wo Menschen, in Annikas Fall mache ich jetzt mal Anführungsstrichen, thematisch eigentlich stehen, also was sie wirklich brauchen. Gehen wir da nochmal tiefer rein. Also eine Künstlerin, die zum ersten Mal einen Antrag stellt, braucht etwas anderes als zum Beispiel ein Kulturbüro, das Fördermittel oder Fördergelder für ein ganzes Jahr plant. Das heißt, die einen brauchen Sicherheit, in dem Fall die Künstlerin, und die anderen brauchen eher Struktur. Die einen suchen nach einer Begleitung auf Augenhöhe und die anderen, in dem Fall zum Beispiel das Büro, sucht eher nach externen Fachmodulen. Also die buchen das vielleicht auch als Modul dazu. Und genau deshalb verändert sich nicht nur die Ansprache, sondern auch das Format, wenn man eine Zielgruppenanalyse macht. Oder zum Beispiel auch das Konzept. Also die Art, wie deine Arbeit aufgebaut ist und für wen sie eigentlich tragfähig ist. Und deswegen macht man eben nicht nur eine Nutzenanalyse aus der Perspektive der Ansprache, um halt irgendwie eine Hook oder sowas zu stellen, sondern auch sich zu fragen, okay, ist mein Angebot überhaupt ergebnisbringend für diese Zielgruppe? Und was genau ist das Ergebnis? Also nicht auch wieder nicht aus dem Nutzenperspektive heraus im Sinne von der Ansprache, sondern was haben die am Ende in der Hand? Ne? Was sind also die Ziele auch? Manchmal sind es zum Beispiel auch Lernziele oder administrative Ziele und so weiter. Da gehen wir jetzt auch nochmal tiefer rein. Und deswegen verändert sich nicht nur die Ansprache bei einer Zielgruppenanalyse, sondern eben auch das Angebotskonzept. Das heißt, ein Workshop-Format kann für KünstlerInnen zum Beispiel ein Einstieg sein, weil es in der Gruppe mehr auffängt und es sich besser rechnet. Also so KünstlerInnen kommen zusammen, sprechen gemeinsam und erarbeiten das. Die individuelle Begleitung wird dann eher, würde ich sagen, optional zum Add-on zubuchbar. Also nicht zum Add-on, sondern als Add-on zubuchbar und gehört dann nicht mehr zur Basis. Aber so kann man es eben auch in verschiedenen Ebenen aufbauen und sagen, okay, Individualität ist mir aber immer noch total wichtig. Die geht jetzt vielleicht auch ein bisschen verloren. Die hole ich dazu, dass wenn die KünstlerInnen dafür auch Geld zur Verfügung haben oder da Geld reinstecken wollen, eben auch zusätzlich zubuchen können. Und für Institutionen zum Beispiel, dieses Wort, ist Annika keine Mentorin mehr. Also eher sowas wie eine Controlling-Stütze. Sie ist eher weniger inhaltlich als vielmehr so im Controlling oder in der Abwicklung zuständig. Also gegen diese ganze auf Schieberitis. Und vielleicht könnte man auch im größeren Stil, wenn sie mehr Erfahrung hat, beziehungsweise nicht in Erfahrung ihrer Arbeit, sondern Erfahrung in was braucht die Zielgruppe eigentlich, wie muss sie angesprochen werden, welches Angebot würde bei denen jetzt zielführend sein, könnte sie sogar externe Beraterin werden. Also regelmäßig die zum Beispiel Förderlogik prüfen und schärfen. Und das könnte man auch modular aufbauen. Das heißt, dass die zum Beispiel Kreativbüros oder Institutionen eben verschiedene Module kaufen können und sich eben immer das Modul gerade nehmen, was sie brauchen, um selbst zum Ergebnis zu kommen. Das ist immer ganz spannend, auch beim Angebotsaufbau. Wenn meine Kundinnen viel haben in einem Angebot, viel Thematik, dann rate ich immer dazu und unterstütze dabei, eben verschiedene Module aufzubauen, dass ihre eigenen Kundinnen dann eben entscheiden können, okay, das Modul ist gerade für mich relevant, aber das andere zum Beispiel nicht. Und so können eben wirklich sehr individuelle Angebote aufgebaut werden und trotzdem gibt es immer noch eine Struktur. Also es gibt immer noch trotzdem halt eben 6 Module, die immer da sind. Aber je nach Bedarf kann eben die Zielgruppe dann entscheiden, hey, ich brauche aber nur Modul 1, 5 und 7 und eine andere Kundin braucht dann zum Beispiel 2 und 3. Und trotzdem wirkt es eben dann für sie halt zugeschnitten und es ist trotzdem planbarer. Und dann, das wäre jetzt vielleicht auch noch der nächste Schritt, wird bei Annika irgendwann da draußen Productized Service, also auch was Standardisiertes im Gruppensetting und was skalierbarer ist. Was jetzt ein Productized Service ist, gebe ich hier einfach mal als Hausaufgabe raus. Wer da noch nicht von gehört hat, kann das gerne mal googeln. Nicht zwingend unbedingt die KI fragen, weil auch hier ist es auch mal ganz schön quer zu lesen und zu schauen, was es da für Materialien schon draußen gibt, was es da auch für Bücher zu gibt, wer dazu was geschrieben hat, weil eben genau die KI ja eben sehr generisch antwortet und so einen Mittelwert immer bringt und ihr eben auch schauen könnt, okay, was heißt Productized Service eigentlich auch in den verschiedenen Branchen? Und dahingehend kann sich dann zum Beispiel die Zielgruppe auch mal wieder ein bisschen verändern, weil Zielgruppenarbeit eben nicht unbedingt nur heißt, wie erreiche ich sie, sondern auch, was brauchen sie? Und wie kann ich das, was sie brauchen, sinnvoll mit meinen Fähigkeiten verbinden und am Ende dann auch abbilden? Das ist halt das, was wir auch mit Annika hier in der Folge gemacht haben, nochmal zu schauen, okay, also jetzt sowas, einen logischen Aufbau ist sie für sie interessant oder das Controlling ist für sie interessant. Vielleicht ist die Ansprache aber nicht so, vielleicht ist auch der Pitch nicht so relevant. Also auch das Pitchen ist ja wahrscheinlich bei so einem Fördermittelantrag total relevant, aber da sagt Annika für sich, ja okay, das ist jetzt nicht so mein Bereich, sondern bei mir geht es halt wirklich darum, dass die Zahlen stimmen und so kann man eben die verschiedenen Teilbereiche nochmal aufbrechen und da gegebenenfalls auch modular vorgehen. Oder eben auch in verschiedenen Workshop-Themen. Okay, hören wir nochmal rein, was sich bei Annika Wochen nach unserer Aufnahme alles so getan hat. Sie hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt, also unbedingt dranbleiben. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte ihn doch bitte auf den Plattformen, wo du ihn gerade hörst. Oder empfehle ihn an KollegInnen weiter, wo du das Gefühl hast, ja, die können das jetzt gerade gebrauchen. Vielleicht ist das manchmal auch ein kleiner Mutmacher. Danke, danke, danke auf jeden Fall an alle, die hier immer fleißig mithören und bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß!
Hallo, liebe Nora. Hier kommt mein Update, 4 Wochen nach unserer Podcast-Aufnahme. ich habe den Drive damals direkt mitgenommen und habe sofort fleißig angefangen, ein neues Angebot zu konzipieren. Und dabei ist jetzt ein Abo-Modell entstanden und ich muss sagen, ich finde es selbst ziemlich gut und ich stehe dahinter. To be honest, habe ich noch keine Häuser konkret kontaktiert, so wie du das vorgeschlagen hast. Ich habe mich ein bisschen hinter der anstehenden Sommerpause versteckt. Aber genau, jetzt habe ich quasi alles in den Startlöchern, sodass ich dann nach dem Sommer loslegen kann und auch keine Entschuldigung mehr habe, nicht loszulegen. Bis dahin gibt's so ein Soft-Launch. Das Angebot ist schon auf meiner Internetseite online und so nach und nach verbreite ich es dann auch auf meinen Kanälen. Und genau, also tausend Dank an dich. Vielleicht wäre ich irgendwann selbst alleine drauf gekommen, aber unser Gespräch hat mir einfach sehr dabei geholfen, dass ich jetzt doch relativ schnell ein Angebot rausbringen kann, auf das ich wirklich Bock habe und von dem ich glaube, dass es funktionieren kann. Vielen, vielen Dank.